Er geht auf Partys und hat Freunde, die ihn immer wieder einladen, die alten FSJler auch, weil er so jemand ist, der den Laden in Schwung bringt. Durch seine, also die Jungs sagen immer, oh, nicht Pelle, dann sind die Mädchen nur mit ihm beschäftigt. So, aber so ist er immer noch auf Partys dann eingeladen, weil die Leute sagen, oh, Pelle tut uns gut. So.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Das Aufbauen und Pflegen von Freundschaften mit anderen Menschen mit Behinderung, aber auch mit Nichtbehinderten, ist für Menschen mit komplexer Behinderung nicht leicht. Und wie wir das fördern können, diskutieren wir heute mit drei Gästinnen, die eng mit Menschen mit komplexer Behinderung leben und arbeiten. Sie hören eine Podiumsdiskussion von der Online-Tagung Kommunizieren und Beziehungen gestalten, die im März 2023 stattgefunden hat. Moderiert wird die Runde von Nicola Meyer-Michalitsch, der Leiterin der Stiftung Leben pur. Zuerst kurz etwas zu unseren Gästen.
Frau Barg ist Heilpädagogin, sie ist aber auch Masterstudentin der Sonderpädagogik in Würzburg und hat ihre Masterarbeit bereits verfasst. Sie ist früher bei den Helfenden Händen tätig gewesen, derzeit arbeitet sie bei der Pfennigparade Vivo GmbH und sie ist auch im Vorstand des BHP aktiv. Dann möchte ich Ihnen vorstellen Frau Karin Stumpf mit ihrem Sohn Pelle. Pelle Stumpf, die beiden werden mit uns diskutieren. Frau Stumpf ist Juristin, sie ist Geschäftsführerin des Elternvereins von Leben mit Behinderung Hamburg. Sie ist außerdem im Vorstand des Bundesverbandes für Körper- und mehrfachbehinderte Menschen und selbst betroffene Mutter. Und dann stelle ich Ihnen sehr gerne vor, Frau Cordula Birngruber. Sie ist Sonderpädagogin und Sprachheilpädagogin. Sie ist außerdem Referentin der Gesellschaft für unterstützte Kommunikation und leitet den Fachdienst der Heilpädagogischen Tagesstätte der Helfenden Hände in München und ist außerdem auch frisch gebackene Förderpreisträgerin Leben pur. Ja, Sie alle drei und natürlich Sie, liebe Tagungsteilnehmende, heiße ich jetzt herzlich willkommen zu den nächsten 60 Minuten unseres spannenden Themas Beziehungen zu Peers. Blickt man auf die Sozialkontakte und eingegangenen Beziehungen einer Person mit komplexer Behinderung, zum Beispiel wenn man im Rahmen einer Zukunftsplanung einen Unterstützerkreis erstellt, so ein Kreisdiagramm verwendet man da gerne, so kann man ganz schnell feststellen, dass die meisten Interaktionen und die meisten Kontakte zu den Professionellen oder mit Eltern stattfinden. Aber was die Gleichaltrigen, die Peers anbelangt, ist so ein Unterstützerkreis meistens recht dünn aufgestellt. In dieser Runde möchten wir gemeinsam überlegen, wie es uns als Eltern und als Professionelle gelingen könnte, Menschen mit komplexer Behinderung aber genau darin zu unterstützen, auch Kontakte und Interaktionen mit Gleichaltrigen zu verbessern und ihnen hierbei auch zu ermöglichen, dass sich Freundschaften entwickeln können und das im Idealfall eben auch nachhaltig und andauernd. Ja, und mich würde als Eingangsfrage interessieren, wie unsere drei Podiumsgästinnen das erleben. Wie erleben sie die Situation in ihrem Umfeld?
Unser Arbeitsumfeld ist ja eine relativ kleine Einrichtung, Schule und HPT mit 74 Kindern, alle aber mit komplexen Behinderungen, alle ohne verbale Sprache, also alle mit unterstützter Kommunikation kommunizierend auf sehr unterschiedlichem Niveau. Was es bei uns schon gibt, weil wir relativ klein sind, also die Kinder und Jugendlichen kennen sich untereinander eigentlich alle. Die kommen auch nicht nur aus der näheren Umgebung der Schule, sondern weil wir so eine Sondereinrichtung sind, die sich eben so spezialisiert hat auf diese Menschen mit den komplexen Behinderungen, kommen die aus dem ganzen München und dem ganzen Umland. Das heißt, die fahren im Zweifelsfall mit ganz anderen Kindern und Jugendlichen im Bus, als sie in der Klasse sind. Da gibt's quasi Berührungspunkte, wo sich manchmal Freundschaften ergeben oder Interesse aneinander. Und es gibt natürlich auch immer mal wieder Gruppenwechsel und es gibt deutlich Kinder und Jugendliche, die hängen an ihren ehemaligen Mitschülern oder Gruppenmitgliedern und versuchen, die auch zu besuchen. das ist jetzt wiederum der Vorteil an unserer räumlichen Umgebung. Es ist alles ebenerdig, wird auch in der neuen Schule so sein. Also es ist möglich, sich zu den anderen, wenn man selber kann, hinzubewegen oder hoffentlich die Mitarbeitenden da zu bewegen, einen da auch hinzufahren. Also da geht's schon, aber es hat natürlich immer noch einen professionellen Rahmen. Viele der Kinder und Jugendlichen, also die sind eigentlich ja unter der Woche dann von in der Früh um 8 bis nachmittags um 4 bei uns. Wenn die heimkommen, ist da, glaube ich, auch nicht mehr sehr viel Kraft, weil die fahren zum Teil eine gute Stunde oder länger nach Hause. Da ist, glaube ich, gar nicht mehr viel Zeit, um da noch andere Kontakte, außer die vielleicht zu der Familie und zu den Geschwistern zu pflegen. Von daher weiß ich da auch nicht, ob, also da denke ich, dass da tatsächlich unter der Woche auch nicht so viel anderes passiert. Aber die Zeit in der Einrichtung ist lang. Und viele unserer Kinder und Jugendlichen kommen in der SVE, also mit 3 bis 5 und bleiben, bis sie aus der Schule entlassen sind, sind also sehr lange Zeit auch bei uns.
Jetzt kommt Werbung in eigener Sache. Sie arbeiten seit einiger Zeit mit Menschen mit komplexer Behinderung und möchten mehr über diese Zielgruppe erfahren. Wenn Sie bereits eine Ausbildung zu einer Fachkraft, zum Beispiel Erzieherin, Heilpädagogin oder Krankenpflege oder ein Studium, zum Beispiel der Sonderpädagogik, Sprachtherapie oder Psychologie mitbringen, ist unser Zertifizierungslehrgang Leben pur zur Fachkraft für Menschen mit komplexer Behinderung die ideale Fortbildung für Sie. Denn innerhalb von maximal 2 Jahren erfahren Sie in mehreren Modulen in einer Kleingruppe und von erfahrenen Dozentinnen wissenschaftlich fundierte und praxiserprobte Konzepte zur Versorgung, Pflege, Unterstützung und Empowerment von Menschen mit komplexer Behinderung. Der nächste, unser mittlerweile 4. Jahrgang, startet am 23. Februar 2024 in München. Also nichts wie ran, denn die Anmeldung ist ab sofort möglich und die Plätze sind begrenzt. Mehr Informationen finden Sie in den Shownotes oder Sie googeln Stiftung Leben pur Zertifizierung. Wir freuen uns auf Sie.
Hallo Pelle und Frau Stumpf.
Was bist du dran?
Ah. Mich würde interessieren, hast du Freunde in der Schule, Pelle? Und auch außerhalb der Schule?
Ja, jetzt will ich gerade auf das antworten, was Frau Birngruber gesagt hat. Und Pelle will das auch. Pelle ist nicht mehr in der Schule. Pelle ist 21 Jahre alt und geht seit 2 Jahren in eine Tagesstätte. Und das, was Sie beschreiben, also Freundschaften in der Kindheit, das kommt noch vor. Die Schwierigkeit ist, wenn man dann erwachsen wird, weil dann so vieles auch auseinanderbricht. Pelle hat vor seiner, also in der Zeit der Schule noch eine Zukunftsplanung gemacht, um zu schauen, wie wird das. Und ich habe erst viel später verstanden, die Kollegen hier in Hamburg, die so eine Zukunftsplanung ja wunderbar moderieren, haben mir dann erzählt, das war die größte Zukunftsplanung, auf der sie jemals waren. Die Zukunftsplanung von Pelle, weil er so viele Menschen hatte, Freunde, Nachbarn, alle möglichen, die da waren und eben auch ein Klassenkamerad, der eben, oder zwei sogar, die dann tanzten und ganz wunderbar mitmachten. Aber die Schwierigkeit, die wir immer wieder sehen im Elternverein, ist, was passiert, wenn man dann älter wird und die Systeme, so wie Sie es beschrieben haben, Frau Meier-Michalic, professioneller werden. Und es nicht mehr so einfach ist, aus der Familie heraus die Freundschaften zu generieren. Und ich finde schon, da hat sich in den letzten Jahren auch etwas verändert. Ich leite ja einen Betreuungsverein und wir beraten viele Angehörige und haben viel Kontakt zu Menschen mit Behinderung selbst. Vor 10, 15 Jahren war es noch so, dass die dann sagten, ja, meine Freundin ist Maria. Und Maria war die Assistentin in der WG. Und heute wird durch die stärkere ambulante Wohnsituation, wo jeder so macht, was er will und sie will, da wird deutlicher, dass diejenigen, die es nicht selbst organisieren können, dass die es viel schwerer haben, private Kontakte zu gestalten. Und Maria ist eben nicht mehr so eine Rundum-Assistentin, sondern sie hat eben eine Fachleistung und für andere Dinge, nice Dinge, müssten dann eben Freunde da sein. Und die sind dann eben manchmal nicht da. Bei Pelle ist es so, dass wir hier im Stadtteil ein Projekt haben der Eingliederungshilfe, das eben nicht so wie das von Frau Birngruber direkt an den Menschen ist mit Assistenz, sondern die kommen ambulant zu Menschen mit Behinderung und sagen so, was brauchst du jetzt hier, um dich zu vernetzen im Stadtteil? Leben wie ich will, heißt das Projekt. Und wir haben da noch nicht angerufen, ich habe das denen aber schon angekündigt. Pelle ist ein guter Kunde, weil er eben mit seiner hohen Unterstützungsbedürftigkeit, ja, das wird für die eine Herausforderung sein, für den zu gucken, wo kann er hier Sport machen oder auch einfach neue Nachbarn kennenlernen in diesem Wohnumfeld.
Frau Bark, können Sie uns auch noch berichten, wie Sie die Situation ja früher bei den Helfenden Händen oder jetzt auch bei der Pfennigparade im Wohnbereich erleben? Können Sie da Freundschaften beobachten, Beziehungen zwischen unterschiedlichen Bewohnern untereinander? Oder beobachten Sie vielleicht auch Freundschaften mit Freunden, gleichaltrigen Freunden, die außerhalb der Wohneinrichtung leben, vielleicht mal zu Besuch kommen? Oder ist das eher selten? Was sind Ihre Erfahrungen?
Also ich würde sagen, das Herausfordernde für Menschen mit komplexer Behinderung ist nach wie vor, da hat sich schon, es tut sich etwas, es verändert sich, aber in der Regel finden sich Menschen mit komplexer Behinderung selten vor einer Wahl zwischen verschiedenen Möglichkeiten, wenn es jetzt ums Wohnen geht. Das ist, je geringer der Unterstützungsbedarf, desto mehr Möglichkeiten gibt es inzwischen, aber Menschen mit komplexer Behinderung finden sich in der Regel über die gesamte Lebensspanne in irgendwelchen institutionellen Settings wieder. Und das ist dann auch meist so, dass die Menschen dann auch nicht wählen können in, nehmen wir mal eine Tagesförderstätte als Beispiel, ich möchte jetzt in die Gruppe mit Person XY, sondern das wird dann irgendwie festgelegt, es werden Gruppenkonstellationen gebildet. Im Wohnen ist es meistens so, in irgendeiner besonderen Wohnform wird ein Platz frei, dann gibt es eine Warteliste, möglicherweise wird dann die nächste Person auf der Warteliste angerufen und die hat dann die Möglichkeit zu sagen, ja, ich möchte jetzt dieses Zimmer nehmen. Oder sie nimmt in Kauf zu sagen, ich nehme jetzt dieses Zimmer nicht, aber für mich, ich weiß nicht, wann sich dann wieder was ergibt. Dann kommt ja dazu, dass die Entscheidung nicht von den Menschen per se selbst getroffen wird, gerade wenn Menschen mit komplexer Behinderung in keiner Weise verbal kommunizieren. Dann treffen in der Regel Eltern, rechtliche BetreuerInnen die Entscheidung stellvertretend. Nicht immer werden die Menschen dann auch gefragt. Und so kommt es natürlich auch, dass sich jetzt gerade im Wohnbereich oft Gruppenkonstellationen bilden, bei denen nicht vorher überprüft wird, passt es wirklich zusammen oder harmoniert das miteinander? Wollen diese Menschen wirklich zusammenleben? Und wenn wir uns dann Wohnsettings anschauen, wo Menschen von Anfang 20 bis zum Ende ihres Lebens möglicherweise zusammenleben, dann kann das gut laufen. Sie können Glück haben, dass sie sich irgendwie verstehen miteinander. Es kann aber auch so sein, dass da jemand ist, der geht mir total auf die Nerven, aber ich werde den auch nicht los. Und auf diese Weise muss man natürlich schon immer, gerade wenn es um Neueinzüge in Gruppen geht, immer schauen, wie harmonieren die Menschen miteinander. Aber gerade im Kontext komplexer Behinderung und nonverbaler Kommunikation ist es wahnsinnig schwierig, das gut und wirklich fundiert abzufragen. Und da gibt es aber natürlich auch das Gegenbeispiel. Also ich habe das schon erlebt, dass sich Gruppenkonstellationen gefunden haben, wo deutlich zu erkennen war, die Menschen, denen liegt was aneinander. Sie verstehen sich und da ist eine gewisse Bindung da und eine Achtsamkeit da auch. Und zum Beispiel fällt es auf, wenn eine andere Person dann plötzlich nicht mehr da ist, was ja zum Beispiel gerade, wenn es um Todesfälle geht oder so eine besondere Herausforderung ist. Von daher, ich würde sagen, Menschen mit komplexer Behinderung sind gerade auch im Wohnumfeld schon nach wie vor sehr abhängig von Assistenzpersonen oder davon, dass erkannt wird, dass sie das Bedürfnis nach Kontakt zu Peers oder zu anderen Menschen haben. Und das sehe ich schon noch als schwierig, gerade im institutionellen Kontext.
Darf ich nachfragen, würden Sie denn, wenn Sie sehen, dass es jetzt mal gar nicht funktioniert oder die Chemie nicht stimmt zwischen Bewohnern, würden Sie dann versuchen, einen Tausch zu erwirken? Aber das wäre wahrscheinlich dann auch für die Person, die dann im Wechsel käme, auch die würde man auch wieder aus ihrer Gruppe rausreißen. Das ist wahrscheinlich gar nicht realisierbar. Oder wie gehen Sie damit um, wenn Sie merken, die Beziehungen harmonieren nicht so, wie es vielleicht gewünscht ist?
Ist tatsächlich schwierig, weil es ja immer dieses Gegenüber gibt. Dann muss es, also es muss eine Bereitschaft da sein, von irgendeiner anderen Person auch zu sagen, ich tausche jetzt. Das ist ja das Problem, dass Menschen mit komplexer Behinderung nicht einfach sagen können, ich ziehe dann halt aus, wenn mich meine MitbewohnerInnen stören. Und wir haben das erlebt während der Corona-Pandemie, gerade während dieser Lockdown-Zeit in einzelnen Gruppen, dass man gemerkt, also das wirklich zu beobachten war, die Menschen halten sich teilweise gegenseitig nicht mehr gut aus, aber sie konnten auch nicht aus dieser Situation. Es war dieses, wir sind den ganzen Tag mit den MitbewohnerInnen zusammen, dann gab es geschlossene Förderstätten, dementsprechend gab es auch tagsüber keine Abwechslung und dann auch keine Möglichkeit, den MitbewohnerInnen auszuweichen, die sie einfach vielleicht mal nicht mehr sehen können, was völlig nachvollziehbar ist. Also um Ihre Frage zu beantworten, so ein Tausch kann natürlich immer oder sollte immer überprüft werden, aber muss wirklich so gelingen, dass dann Gegenüber ist, das sagt, ich profitiere auch von diesem Tausch, ich möchte das auch. Schöner wäre es natürlich, wenn die Möglichkeit bestünde zu sagen, ich fühle mich nicht wohl, ich möchte aus dieser Gruppenkonstellation raus, wenn die Menschen sagen können, ich ziehe jetzt aus, ich suche mir eine andere Wohnung, eine andere Wohnform. Aber an dem Punkt sind wir für Menschen mit komplexer Behinderung noch nicht, zumindest nicht mal annähernd und nicht flächendeckend.
Und nachdem derzeit die Lage da diesbezüglich ja auch sehr angespannt ist und die Wohnplätze, glaube ich, sehr rar geworden sind, was zumindest was uns so zu Ohren kommt, wird man in dieser Notlagenzeit wahrscheinlich das noch weniger in Erwägung ziehen können.
Ja, beziehungsweise das war jetzt, deswegen hatte ich meine Hand gehoben. Es ist schon so, dass inzwischen ja an vielen Angeboten auch die Möglichkeit besteht, sich den neuen Mitbewohner auszusuchen. Und dann ist die Schwierigkeit, dass es da ein Casting gibt. Und dann muss man auch attraktiv sein für die Gruppe, die es schon gibt. Das ist das, was sich jetzt auch neu entwickelt hat.
Sie haben da in Hamburg ja die besonderen Wohnformen, also haben ja sehr konsequent die ambulante, ja. das ambulante Wohnen in den letzten Jahren durchgesetzt.
Das hat der Bundesverband, ja, im Bundesverband gibt es viele Regionen, in denen stärker auch ambulantes Wohnen auch durch staatliche Förderung entstanden ist. Und da ist es ganz selbstverständlich, dass individuellere Wohnsituationen organisiert werden. Und dann müssen eben auch Menschen mit komplexen Behinderungen sich vorstellen und können nicht einfach sagen, ich habe jetzt hier eine Chance auf einen Platz, sondern dann geht es schon um dies zusammen mit den anderen. Und in der Vorbereitung auf den heutigen, auf das Gespräch habe ich so gedacht, ja, das ist auch wichtig, dass wir als Eltern nicht nur fördern im Sinne von, mein Kind muss immer besser werden, sondern dass wir darauf achten, dass es die Menschen angenehm sind im sozialen Umgang und eben nicht Prinz und Prinzessin, wenn sie dann nachher in so eine Gruppe kommen. Keiner will mit einem Prinzen zusammenwohnen, der nie den Abwasch macht. So.
Das ist ein sehr nettes Beispiel.
Ja, und ich habe noch ein anderes Beispiel mitgebracht, das an der Stelle auch gut passt zu dem, was Frau Bark gesagt hat. Denn wir haben teilweise als nicht behinderte Menschen auch andere Vorstellungen von dem, was gut zusammenpasst, als die Menschen selbst. Ich habe einmal anlässlich von unserem Leben pur Thema Spielen einen Mann besucht, der viel im Internet unterwegs ist und im Internet spielt, mit einer Zerebralparese lebt und dessen Eltern eigentlich unglücklich waren, dass er in einer besonderen Wohnform wohnte mit sehr schwer behinderten Menschen. Und ich habe ihn da in seiner Wohnung besucht und im Gespräch merkte ich, dass er großes Interesse hat an der Interessenvertretung. Er wohnte neben einem Mann oder wohnt auch immer noch neben einem Mann, der sehr viel schreit. Und dann habe ich ihn gefragt, ob ihn das eigentlich störe, dass der so schreit. Und dann hat er gesagt, nein, das störe ihn nicht. Wenn er neben ihm stünde mit seinem Rollstuhl, dann schreit er weniger. Da war ich extrem beeindruckt und habe gesagt, dann wären Sie ja ein wunderbarer WG-Vertreter, ein Interessenvertreter hier. Und das hat er sich dann angenommen und ist heute ein Interessenvertreter auf Regionalebene. Ich war sehr beeindruckt, dass er eben etwas, was so als ja, so Problem für die Assistenz, der Mann schreit immer, für den Mitbewohner war das ein Kumpel und er kann dem etwas Gutes tun.
Er hat versucht, ihn zu, oder hat ihn wahrscheinlich auf irgendwie auf einer Ebene verstanden und
genau,
sich
genau.
da mit ihm solidarisiert und genau. wunderbar, ja. Toll, wenn das so funktioniert. Das birgt natürlich eine große Chance.
Ja, also mir macht das auch Hoffnung, dass Kommunikation weit mehr ist als Worte und als das, was wir dann übersetzen in leichte Sprache oder in Sprache. Kommunikation findet, also so wie Saint-Exupéry, man sieht nur mit dem Herzen gut und man kommuniziert auch mit dem Herzen mehr, als man denkt. Also Pelle, der jetzt hier ganz aufmerksam zuhört und seinen Kopf immer hängen lässt, der hat ganz viele Freunde. Im Bahnhof trafen wir mal abends um 11, als wir von einem BVKM-Treffen kamen. Da kam eine junge Frau auf uns zugelaufen und so, Pelle! Und ich dachte, ich kenne die gar nicht. Und er geht auf Partys und hat Freunde, die ihn immer wieder einladen, die alten FSJler auch, weil er so jemand ist, der den Laden in Schwung bringt. Durch seine, also die Jungs sagen immer, oh, nicht Pelle, dann sind die Mädchen nur mit ihm beschäftigt. Aber so ist er immer noch auf Partys dann eingeladen, weil die Leute sagen, oh, Pelle tut uns gut. So,
keine Ahnung. Er macht die gute Stimmung.
Macht Stimmung und kann gar nicht sprechen und kann auch nicht mal seinen Kopf halten.
Frau Birngruber, haben Sie auch ein Beispiel für uns von gelebten Beziehungen zu Gleichaltrigen aus der Einrichtung?
Ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen am Überlegen, weil das, was ich finde, dass so schlimm Corona war, was Corona quasi positiv gebracht hat, ist, dass auch Menschen, die sich bis dahin vielleicht nicht eben online vernetzt haben, angefangen haben, sich online zu vernetzen. Und das ist eine Möglichkeit, die eben jedem, auch wenn er eben nicht leicht aus dem Haus rauskommt, offen steht. Ich habe ein bisschen rumgefragt. Sie haben es vorhin schon schön gesagt, ich bin ja in der Gesellschaft für UK auch als Referentin tätig und das ist ja nicht nur, wir haben ja da nicht nur Fortbildungen, sondern wir sind auch eine Interessensvertretung und es gibt inzwischen eine sehr große Gruppe an unterstützt kommunizierenden Personen, die da mitarbeiten, sowohl als Referenten als auch als Selbstvertretung. Und da ist schon so, dass auch natürlich brauchen auch die von ihren Assistenten irgendwie Unterstützung ins Internet reinzukommen, aber da gibt es jetzt einfach viel mehr Möglichkeiten, so Verbindungen zu pflegen. Und ich habe ein bisschen rumgefragt bei denen, die ich besser kenne. Und es ist da schon so, dass sie sagen, also Freundschaften gibt es schon zu alten Klassenkameraden und es gibt vor allem aber auch Freundschaften zum Beispiel zu ehemaligen Assistenten. Also manchmal bleibt da quasi eine Freundschaft übrig, auch wenn man nicht mehr dort arbeitet. Und das waren jetzt die einen jungen Frau, mit der ich, die ich schon sehr lange kenne, die gesagt hat, die kommen am regelmäßigsten zu Besuch. Und ansonsten macht sie einiges online über unterschiedliche Medien. Und ich glaube, ein paar andere haben mir nicht geantwortet, weil sie so viele andere Kontakte haben. Das war was, was wir in der Gesellschaft für UK sehr intensiv versucht haben, schon seit Jahren zu fördern. Also ein Thema, seit ich dort bin, war immer dieses, wie kommen wir auch an die Familien ran? Und interessanterweise, sobald auch Fortbildungen und Treffen so viel online möglich waren, haben wir viel mehr Familien erreicht als jemals zuvor, weil ich keinen Babysitter brauche, weil ich nicht fahren muss, weil ich all diese Sachen nicht haben muss. Und es ist wie jetzt hier mit Pelle und Frau Stumpf. Häufig sitzen die dann eben daneben und sind mit dabei und es darüber kommen dann Kontakte zustande.
Darf ich Sie noch fragen, Frau Birngruber? Sie hatten vor vielen Jahren auch mal ein ganz tolles Projekt bei den Helfenden Händen initiiert, Connecting Friends. Genau. Ist das noch andauernd? Wurden da Freundschaften auch über längeren Zeitraum beobachtet? Das war ja, glaube ich, auch über Social Media, ja. Konnte man da in Kontakt sein?
Genau. Das war tatsächlich in der Zeit, wo es Skype so die eine Möglichkeit war, sich zu vernetzen, wo es all diese anderen Sachen noch gar nicht gab. Da haben wir Spenden eingeworben tatsächlich und haben Computerausstattungen in Wohnheimgruppen und in Förderstättengruppen und auch in der Schule darüber finanziert und haben regelmäßige Skype-Termine gemacht. Da war sozusagen die Projektidee, wie können eben SchülerInnen, die noch da sind, mit den Kolleginnen, die schon an die Förderstätte gewechselt haben oder ins Wohnheim gewechselt haben, weiter in Kontakt bleiben, wenn die so weit auseinander sind und die einen eben so spät heimkommen und die anderen eben in einer besonderen Wohnform leben, wo auch nicht mal eben einer von den Mitarbeitenden mit denen zu Besuch kommen kann, weil das die Mitarbeiterdecke so nicht hergibt. Da gab es noch ganz andere Themen, die uns beschäftigt haben. Wir haben uns gefragt, ist denen eigentlich klar, dass da jetzt live auf der anderen Seite jemand sitzt? Oder denken die, das ist ein Video? Oder wie läuft das? Und da haben wir festgestellt, das brauchen wir uns gar nicht überlegen, sondern es war völlig klar für alle, da ist jemand live auf der anderen Seite. Und das Tolle war im Verhältnis zum damals sonst, was man ja nur konnte, war telefonieren, dass man natürlich mit Gebärden, mit hier, guck mal, mein neues Sweatshirt, man konnte all diese Dinge über diese Videotelefonie, über Skype eben auch machen. Und es hat eine ganze Zeit lang recht gut funktioniert, am besten tatsächlich zwischen Förderstätte und Schule, aber deshalb, weil das halt die beiden Einrichtungen waren, die zeitlich die meiste Überschneidung hatten. Ich weiß aber, dass es im Wohnheim etliche Eltern gab, die sich dann computermäßig aufgerüstet haben, weil auch für ältere Eltern das eine Möglichkeit war, regelmäßig in einen Kontakt mit ihren Kindern, mit ihren erwachsenen Kindern im Wohnheim zu treten. Und dann haben sich da, glaube ich, die Froni nickt, da haben sich, glaube ich, sehr stabile Möglichkeiten ergeben, auch für Eltern, die vielleicht gar nicht mehr in der Verfassung sind, sehr regelmäßig zu Besuch zu kommen, geschweige denn ihre erwachsenen, pflegebedürftigen Kinder nach Hause zu holen regelmäßig. Also für die war es auch eine gute Möglichkeit.
Aber das ist total individuell. Das finde ich nämlich, fand ich während Corona so spannend, auch zu beobachten, dieses Medium Internet und Videotelefonie. Weil wir ja gerade auch bei Helfende Hände war es das Beispiel der BewohnerInnenvertretung, die sich dann eben auch virtuell getroffen hat. Und da war zu beobachten, dass manche das wirklich nicht zuordnen konnten. Die konnten mit dieser Plattform erkennbar nichts anfangen und haben dadurch dann auch das Interesse verloren, sich zu vernetzen. Also für Einzelne war es total spannend und auch gerade, wie du, Cordula, gesagt hast, zu Kontakt zu den Angehörigen aufrechtzuerhalten oder überhaupt möglich zu machen oder bei Einzelnen auch zu anderen Personen auf anderen Gruppen. Aber manchen hat sich das erkennbar nicht erschlossen, dass das jetzt gerade wirklich eine andere Person auf der anderen Seite ist. Dadurch ist das dann auch ein bisschen eingeschlafen, weil das Gremium sich da nicht einig war, erkennbar. Also es bietet Möglichkeiten, aber es muss wirklich auch ein Verständnis dafür da sein, dass da gegenüber wirklich auch jemand sitzt.
Hat ja auch eine hohe Abstraktion. Ja. Also bei Pennis ist es jetzt so, der ist jetzt eingeschlafen, weil er nicht mitsprechen kann und weil natürlich wir eine Diskussionsrunde sind. Er verlässt sich jetzt darauf, dass ich die richtigen Sachen sage. So, das ist immer so, das ist so meine Referentin. So, ich finde schon, was nochmal ein ganz wichtiger Punkt ist aus meiner elterlichen Sicht, ist, dass wir müssen es auch vorleben, dass Freunde haben. Also ich erlebe es schon so, dass es gar nicht einfach ist, als Eltern behinderter Kinder in Freundschaften zu leben. Und natürlich erhalten wir teilweise Freunde aus der Vergangenheit oder finden auch neue, auch durch unsere Lebenssituation. Aber es fällt uns zum Beispiel, es bestätigte mir neulich ein Elternkreis, sehr schwer, über das Thema, das uns wirklich betrifft, also zum Beispiel unser Kind und dass wir pflegen oder dass wir rechtliche BetreuerInnen sind, darüber mit Freunden zu sprechen. Also wirklich auch vertraut mit denen zu sein über Themen, die uns wichtig sind. Und wo bitte soll es dann bei den Kindern herkommen, dass sie sich für andere Personen interessieren, dass sie rausgehen aus ihrem eigenen Alltag auf andere zu? Das ist mir nochmal sehr deutlich geworden. Also diese, und es sind viele Eltern, die zu uns kommen und sagen, ich wünsche mir, dass mein Sohn Freunde hat. Und fragt man den Sohn, dann sagt er, das ist gar nicht mein Thema. Es ist also auch so eine Übertragung in diesem Wunsch, dass Freundschaft das Leben lebendig macht. Vielleicht wünscht er sich vielmehr einen Hund oder eine andere Form von Nähe. Also da müssen wir auch die Perspektiven immer schön angucken. Wer will jetzt hier eigentlich Freundschaft connecten? Da sind wir noch am Anfang, glaube ich auch, das zu lernen.
Was ist ja schon für das sozioemotionale Wohlbefinden äußerst wichtig, dass wir Beziehungen zu anderen eingehen und damit eben auch zu Gleichaltrigen. Ja, mich würde interessieren, ich würde das Thema gerne ansprechen, woran aus Ihrer Sicht es liegt, wenn Beziehungen scheitern. Sie haben ja alle jetzt Beispiele genannt, wo es funktioniert oder wo es Möglichkeiten gibt, dass Beziehungen aufgebaut werden. Wenn Beziehungen scheitern bei Menschen mit komplexer Behinderung, liegt es immer an der Kommunikation oder sind es vielleicht auch ganz andere Faktoren?
Ich glaube, ein ganz großer Aspekt ist natürlich immer, dass es da eine Asymmetrie gibt. Also je komplexer jemand behindert ist und je fitter vielleicht auch eben ein Freund ist, desto größer ist die Asymmetrie zwischen dem, was der eine und der andere leisten kann. Zumindest wenn wir jetzt so unsere Vorstellung von dem haben, was wir unter Freundschaft verstehen. Ich habe dir beim Umzug geholfen, jetzt hilfst du mir beim Umzug. Oder also wir haben das ja schon, natürlich gibt es auch da Asymmetrien, aber ich glaube, die sind noch sehr viel stärker und die sind häufig auch mit sehr viel Geduld und sehr viel Aufwand auf beiden Seiten verbunden. Und ich glaube, dass das mit ein Grund ist, warum das manchmal vielleicht nicht so eine häufige Frequenz gibt, die man sich trifft, auch wenn es Freundschaften gibt. Und warum es eben häufig dann doch auch Menschen sind, die vielleicht ursprünglich mal aus einem professionellen Rahmen kamen, die dann in Freundschaften weiter sind mit solchen Personen.
Wie die Assistentin, die Sie vorhin erwähnt haben.
Genau.
Es gibt aber auch sehr synchrone Beziehungen. Also bei Pelle in seiner Schule war es so, dass sie, also die Physiotherapeutin, ihn und einen anderen Jungen, der auch eine schwere Mehrfachbehinderung hatte, immer zusammen hatte. Und die haben sich immer berührt und zueinander ganz tollen Kontakt gehabt. Der Junge ist gestorben. Und insofern können auch Beziehungen einfach scheitern, weil man früher, als wir das in unseren Biografien erleben, Freunde verliert. Freunde nicht mehr einen weiter begleiten. Und auch, weil die Reichweite so ist, dass ich ihn nicht erreichen kann. Das ist das, was Frau Bark vorhin gesagt hat. Wir müssen stärker, also wenn Sie fragen, was können wir besser machen, wir müssen mehr Wahlmöglichkeiten entwickeln für Menschen mit komplexen Behinderungen auch, damit sie eben auch die Chance haben, den Freund, der jetzt ganz woanders lebt, auch mal zu besuchen und den Kontakt wieder aufzunehmen.
Ich würde da auch ergänzend sagen, Entschuldigung, Cordula, ich wollte dich jetzt gar nicht, aber vielleicht da anschließend zum Thema Reichweite auch und Wahlmöglichkeiten, da haben wir ein großes Problem, finde ich, ist einerseits dieses Angewiesensein darauf, dass jemand anders erkennen kann, ich habe gerade ein Bedürfnis, einen Wunsch, ich möchte gerade in Kontakt treten und dass da erst jemand kommen muss, um diesen Kontakt möglicherweise zu unterstützen. Und auf der anderen Seite sind wir da an einem systemischen Punkt und bei einem Problem, gerade wieder im institutionellen Kontext, da sind halt nicht 6 Mitarbeitende für 6 Personen da, die dann auch begleiten können, wenn eine Person jemanden besuchen möchte, sondern da sind dann 2 Mitarbeitende für 6 Personen, die versuchen, den Bedürfnissen aller einigermaßen gerecht zu werden. Und was wird dann möglicherweise, einfach weil es gar nicht anders geht, zuerst gestrichen? Das sind dann genau solche Dinge. Und daran, gerade wenn dann zum Beispiel vielleicht doch ein Auszug stattfindet, eine Person zieht in ein anderes Haus möglicherweise nur. Also es kann ja auch eine Komplexeinrichtung sein mit mehreren Gebäuden und jemand zieht von Gebäude A in Gebäude B, dann ist die Möglichkeit nicht mehr da, sich gegenseitig zu besuchen. Und so wird dann aufgrund von fehlender Unterstützungsmöglichkeiten durch AssistentInnen wird dann eine Beziehung unterbrochen. Oder wenn nicht erkannt wird, da ist gerade eine Freundschaft, eine Beziehung irgendwie im Entstehen, dann wird die Unterstützung nicht konstant dabei geleistet. Dann besteht da gar keine Chance, dass sich diese Beziehung irgendwie festigt oder dass da wirklich eine Freundschaft draus wird.
Das hatte ich vorhin schon gedacht, das möchte ich jetzt einmal sagen. Also auf das die Unterstützung bei Freundschaften hat man einen Leistungsanspruch. Das muss man natürlich im Gesamtplan anmelden und sagen, ich möchte gerne zum Beispiel eben Lise P. in A. Kontakt aufnehmen und dann ist das ein Teil der Eingliederungshilfe. Das muss man heute viel stärker anmelden als individuellen Bedarf. Und da muss ja auch festgeschrieben sein und in die Planungssysteme kommen. Und das ist für viele, gerade von Menschen mit Komplexminderung und ihren Eltern, ihren rechtlichen BetreuerInnen, das ist für die manchmal ganz schön kompliziert. Und dann wird das gar nicht gemacht, obwohl es da natürlich umso wichtiger wäre als bei anderen, die es einfach verbalisieren können.
Das heißt, da braucht es eigentlich wieder uns als Fachkräfte, die sensibel dafür sind, die feinen Antennen haben, diesen Beziehungsbedarf erstmal wahrzunehmen, zu spüren und dann auch in die Planung mit einzuführen.
zu ermutigen und eben nicht zu sagen, dafür haben wir sowieso nicht die Ressource, das sage ich ihr lieber gar nicht, weil dann erwartet sie das auch nicht von mir. Auch die Facette muss man ja sehen, dass das, es darf nicht nur Eingliederungshilfe sein, was sowieso Dienstleistung wäre, sondern es muss jetzt auch innovativere Dienstleistung werden. Dann muss man manchmal den Menschen mit Behinderung gar nicht so sehr, aber ihren Angehörigen auch mitteilen. Dafür müssen wir aber auch das dritte Mal Haare kämmen oder das, also das Hemd bügeln, aber das probieren, Gruber macht niemand bei Ihnen. Aber das, also das, genau, aber dafür müssen eben andere Dienstleistungen dann vielleicht auch wegfallen, die so elterlich sind, weil man eben sagt, ja, hier wird jetzt gerade Freundschaft gepflegt und das kostet Zeit.
Da sprechen Sie was total Gutes an. Also erstens sind Sie in Hamburg sehr viel weiter, was die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes und die Planungen angeht, als es in Bayern ist. Da können wir davon träumen, dass wir schon so planen. Das Zweite ist, da die Froni gucke ich jetzt mal hier so an, Helfende Hände ist ja ein Elternverein, die Frau Bettenhausen schaue ich an, auch an. Und das ist tatsächlich auch ein Thema, wo wir auch drin sind, zu sagen, es gibt ganz viele Eltern bei uns, die möchten gerne, dass es ein zweites Zuhause ist und möglichst gemütlich und alles immer gleich. Und wir sagen heute aus professioneller Sicht, das ist aber gar nicht mehr das, wie wir Arbeit in diesem Bereich definieren, sondern da geht es genau darum, dass wir vielleicht auch Interessen der Kinder dieser Eltern gegen den Willen, den sie vielleicht haben, durchsetzen und dass wir da auch andere Themen setzen und andere Unterstützungsideen haben. Und das ist einfach ja so ein Thema, was, glaube ich, jede Eltern mit erwachsen werdenden Kindern haben, dass die nicht immer die gleichen Ideen haben wie ihre Eltern. Aber das kommt, finde ich, schon auch noch dazu. Und eben das, was die Frau Bark vorhin auch schon gesagt hat, also je schwerer die Beeinträchtigung ist und vor allem auch dann die Kommunikationsbeeinträchtigung, desto mehr Unterstützung braucht es wieder durch professionelle Personen, die versuchen, für diese Personen zu sprechen oder Sachen zu organisieren. Im Kinderbereich haben wir auch, also es gibt wirklich, in jeder Gruppe gibt es eigentlich Freundschaften und gibt es Kinder, wo man weiß, wenn der eine schreit und man legt den zweiten mit dazu, dann ist da Ruhe und im Zweifelsfall rufen die sich gegenseitig und wenn man die zusammen in den Sitzsack packt, ist alles gut. Aber die können halt vielleicht nicht auf Dauer in einer Gruppe sein, weil sich die Bedarfe verändern, weil einer wegzieht, weil einer verstirbt, auch so ein Thema bei uns. Aber es muss eben alles immer sehr stark unterstützt werden, eben durch die Eltern oder rechtlichen Betreuer, die das mitsehen oder eben die Personen, die mitarbeiten.
Das Wichtige ist, weil Sie, Frau Michalitsch, es vorhin auch angesprochen haben, das Wichtige ist, glaube ich, ganz platt gesagt, wir als Mitarbeitende müssen erkennen, dass nonverbale Kommunikation und umfassende körperliche Beeinträchtigung nicht heißt, dass die Person weniger Bedürfnisse hat und dass zum Beispiel sowas wie Freundschaft oder wir könnten da ja gleich noch weitergehen, Sexualität, sexuelle Beziehungen überhaupt keine Rolle spielen. Ich habe inzwischen verschiedenen Einrichtungen, verschiedenen Kontexten so viele Förderbetreuungsentwicklungsplanungen gesehen für Menschen mit komplexer Behinderung. Und da gibt es auch bei uns in Bayern, wo wir noch nach Metzler einwerten. Auch da gibt es in der Theorie ein Item dazu, was die Kostenträger dazu sagen, was man da haben muss, damit da überhaupt Punkte gegeben werden, ist das andere. Aber es gibt theoretisch ein Item, in dem genau das beschrieben werden sollte, wie das mit Freundschaften, Partnerschaften und Sexualität ist. Und ich habe so viele Planungen gesehen, da stand einfach aufgrund der Behinderung nicht relevant oder was Vergleichbares. Und das ist absoluter Quatsch. Also erstens, aufgrund der Behinderung ist ja schon mal das eine. Da braucht man gar nicht drüber diskutieren, über die Formulierung. Aber das können wir gar nicht von außen einfach entscheiden. Wir können nicht einfach sagen, die Person hat aufgrund der Komplexität der Behinderung, der Beeinträchtigung kein Bedürfnis nach Nähe, nach Beziehung, nach Freundschaft. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Mitarbeitende, als Fachkräfte in den verschiedenen Ebenen auch erkennen, dass da ein Bedarf da ist und dass wir immer wieder unterstützen, diese Räume auch zu schaffen, um da etwas anzubahnen, beziehungsweise da eben auch Erfahrungen zu machen. Und wenn dann eine Person wirklich ganz klar äußert, ich möchte keinen Kontakt, also ich kenne mehrere Personen, die das sehr deutlich signalisieren, dass sie kein Interesse an Kontakt zu anderen Menschen haben. Die Frage ist immer, wo kommt das her? Das braucht man gar nicht die Frage stellen, aber das ist dann okay. Aber die Möglichkeit, es wurde angeboten, es wurden Möglichkeiten geschaffen und die Person kann ganz klar äußern, ich möchte das nicht. Schwieriger wird es dann wieder, wenn eine Person, wenn nicht erkannt wird, was ist denn Ablehnung und was ist Zustimmung? Auch da müssen wir ganz besonders sensibel sein. Aber das macht ja dieses enge Arbeiten und diese notwendige Beziehungsgestaltung auch im professionellen Kontext so wichtig, klar zu erkennen.
Als Penny gerade geboren war, waren wir in einem Elterngesprächskreis hier in einem sozialpädiatrischen Zentrum. Ich erinnere mich an diese große Runde und wir sollten da alle mal sagen, was wir uns für die Zukunft für unser Kind wünschen. Und das ging also ganz weit und die Kinder waren auch sehr unterschiedlich. Das konnten wir als Eltern eines einige Monate alten Kindes gut erkennen. Und dann habe ich gesagt, ich wünsche mir, dass Pelle mal Sex hat. Und das hat einen Riesentumult ausgelöst. Das war mir nicht so klar. Also besonders auch bei den Müttern von Mädchen zum Beispiel. Da waren viele Ängste mit verbunden. Das hat mich viel begleitet. Und also ob Hamburg jetzt so weit ist, aber was wir haben, ist tatsächlich, dass wir auch bei den Dienstleistern sehen, dass sie viel stärker bei der Fachleistung versuchen zu präzisieren. So, wir machen jetzt hier Fachleistung. Und zum Beispiel, dann gibt es bei einem Dienstleister das Gebot, wir kuscheln nicht mit unseren Klienten. Und was bedeutet das, wenn ich jetzt also eine WG habe, die dann, das gab mal so einen Mann, der hat immer sich selber stimuliert, wenn abends Sport 1 lief. Und es war ganz klar, er hat einen sexuellen Wunsch, ein Mann mit einem Parkinson, mit einer progredienten Erkrankung. Die WG war überfordert und die Freizeitbegleiterin sagte, ihr müsst ihm mal eine Sexualbegleiterin oder jemanden, also eine professionelle Person geben und oder organisieren. Und das wollten die halt nicht. Und das ist der Auftrag. Wir müssen uns klar werden, da gibt es Bedürfnisse, die müssen wir benennen. Und in dem Kontext wollte ich nochmal so in diese Diskussion einbringen. Freundschaft ist nicht immer Nähe oder Synchronität, sondern es ist eben auch, Freundschaft ist erstmal Vertrauen. Und das heißt, wir Profis können auch freundschaftlich sein, so wie es wie ein Kollege eine kollegiale Freundschaft sein kann, auch wenn man nie zusammen ein Bier trinken geht. Einfach weil man sagt, mit dem Menschen habe ich so eine Harmonie in Situationen. Und so erleben, glaube ich, gerade Menschen mit komplexen Behinderungen Freundschaften auf sehr vielen Ebenen. Und das müssen wir auch anbieten. Also auch das Vertrauen, dass da Personen sind, die eben meine Bedürfnisse gut anmelden.
Und dann sind wir wieder bei dem Thema, je besser und klarer ich kommunizieren kann, desto eher kann ich wirklich auch sagen, was ich da möchte und was nicht. Und desto weniger kann man es interpretieren und desto weniger kann irgendjemand anders über mich bestimmen. Je deutlicher ich auch Nein sagen kann etc., was wir gerade bei Menschen mit komplexen Behinderungen wirklich üben müssen, weil die Abhängigkeit, habe ich das Gefühl, denen schon auch egal wie kognitiv beeinträchtigt sie sind, irgendwie bewusst ist. Die sind oft sehr, verhalten sich oft sehr sozial erwünscht und sagen eben nicht, wann ihnen auch mal was zu viel ist. Da ist es schon das A und O, dass wir da gut drauf achten und immer wieder auch aufpassen, wo interpretieren wir was wir gerne hätten und ist es vielleicht gar nicht das, was der andere möchte.
Ich denke, da haben Sie noch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, was für uns Fachkräfte eben zielführend sein muss. Und wir müssen uns einfach einsetzen, wahrscheinlich laut werden gegen diese Missachtung der Beziehungsfähigkeit bei unserer Zielgruppe und da immer wieder die Hand heben oder die Stimme erheben, dass das eben nicht passiert.
Ich fand das jetzt total spannend. Ich bin ja, sitze ja auch als Mutter eines komplex behinderten, inzwischen schon 30-jährigen jungen Mannes hier, der seine Zeit sozusagen auch fast überwiegend in Institutionen verbracht hat, also da ganz viele Kontakte hat. Und ich finde, es ist nochmal ein ganz gravierender Einschnitt, wenn dann der Auszug aus dem Elternhaus da ist und so der Auszug aus der, ich nenne es jetzt mal, ja, normalen Wohnumgebung im Sinne von, ich habe halt Nachbarn, die habe ich mir jetzt auch nicht ausgesucht und die sind aber einfach eine bunte Mischung sozusagen. Und ich bin jeden Tag draußen im Leben, weil ich vielleicht einkaufen gehe, weil ich spazieren gehe und sehe da immer wieder dieselben Gesichter und komme vielleicht auch so mal in Kontakt miteinander. Und das, finde ich, ist also ein wirklicher Einschnitt dann mit dem Auszug, dass diese informellen Kontakte ziemlich verschwinden, weil, so wie jetzt ja auch mehrfach schon geschildert worden ist, oft die personellen Kapazitäten nicht dafür da sind. Ich glaube, alle würden das super gerne machen. Darum geht es überhaupt nicht. Die Mitarbeitenden, glaube ich, sitzen sofort auf den Startblöcken und würden sagen, sowas machen wir. Aber die Ressourcen dafür fehlen. Und umgekehrt muss man auch sagen, diese Öffnung in den Sozialraum, wie das ja letztendlich ist, das haben wir zumindest hier in meinem Umfeld so auch noch nicht da. Also dass man vielleicht auch einfach mal eingeladen wird in, und sei es jetzt in eine andere Institution und sei es auch nur in das Seniorenheim schräg gegenüber, weil das vielleicht noch so einigermaßen praktisch ist und barrierefrei und vom Weg her noch zu bewältigen ist, oder zu einer Veranstaltung in die Stadtteilbibliothek. All solche Sachen, das findet ja praktisch so gut wie gar nicht statt. Und das finde ich schon auch einen Verlust. Das sind vielleicht keine Peers, aber auch da können ja Freundschaften entstehen, einfach Kontakte entstehen, so wie wir die auch haben. Ich treffe vielleicht beim Einkaufen 10-mal dieselbe Person und dann sage ich beim 11. Mal, Mensch, komm, gehen wir noch einen Kaffee trinken hier zusammen. Und solche Kontakte finde ich einfach auch enorm wichtig und würde mir das sehr wünschen, dass sowas auch möglich ist in der Zukunft. Und das wäre vielleicht dann eben auch die Frage jetzt insbesondere an die Frau, ich sehe schon ganz viele Hände oben, auch die Frau Bark hätte ich da gerne mit der Hand oben. Gibt es denn da eine Zukunft dafür oder wie sehen Sie das aus dieser professionellen Sicht?
Also ich sehe da, es ist grundsätzlich auf jeden Fall Potenzial, weil ja doch zu beobachten ist, dass sich die Möglichkeiten entwickeln, auch die Wahlmöglichkeiten entwickeln. Aber was Sie beschreiben, ist definitiv wichtig. Das sind diese Kontakte, die nur stattfinden, wenn sie irgendwie im Alltag gut integrierbar sind. Und in den Alltag zu integrieren, sind solche Tätigkeiten, solche Wege, solche Kontakte eben nicht für alle. Und gerade das, ich sehe da im Wohnbereich schon einfach die große Herausforderung, dass sich, da sind wir jetzt bei dem Personalmangel, dass sich die Lage ja verschlimmert, selbst wenn die Refinanzierung irgendwie gesichert ist und selbst wenn diese Menschen ein Budget verhandelt haben und wenn es im Teilhabeplan steht, dass das gemacht werden soll, dann müssen sich die Mitarbeitenden natürlich auch finden, die das dann umsetzen. Und das wird ja momentan, ist die Entwicklung ja eher noch in die andere Richtung. Das heißt, da sehe ich schon eine große Herausforderung, das irgendwie bei der aktuellen Entwicklung umzusetzen. Also wie gesagt, einerseits ist Potenzial da, weil sich sozialrechtlich und auch gesellschaftlich vieles verändert. Es gibt immer mehr Wohnen im Quartier, immer mehr Sozialraumbezug auch in den Angeboten und gleichzeitig eben trotzdem dieser Mangel. Was ich ganz spannend finde, das ist jetzt, erlebe ich jetzt gerade eben bei der Panikparade viel so, weil wir viele quartiersbezogene Wohnangebote haben, dass da ganz deutlich zu beobachten ist, wie viel ehrenamtliche Unterstützung und gegenseitiges Miteinander durch diesen Quartiersbezug auch möglich wird. Das heißt, es geht nicht immer alles oder nicht jede Unterstützung muss wirklich durch professionelle Mitarbeitende stattfinden, sondern es ergibt sich immer mehr durch diese ehrenamtlichen Tätigkeiten. Das heißt, ich glaube, da liegt viel Zukunft auch in solchen Kontakten und auch im Freundschaftsbeziehungsaufbau und im Alltag.
Genau, ich wollte quasi noch auf ein Projekt hinweisen, was die Gesellschaft für UK jetzt das zweite Mal durchführen will in diesem Jahr. Leider ist die Projektleitung im Augenblick erkrankt, aber ich glaube, es wird gesucht nach einer neuen. Es gab ein großes Projekt, was KommunikationsbotschafterInnen hieß und wo es genau darum ging, Personen, die unterstützt kommunizieren, zu coachen und fit zu machen. Die sollten sich alle ein Projekt ausdenken, was sie in ihrem sozialen Umfeld gerne verwirklichen wollen. Und da wurden sie quasi von Ehrenamtlichen, von Personen aus der Gesellschaft für UK fit gemacht, gecoacht, wie können Sie das umsetzen, sozusagen die Idee andersrum. Ich bin jemand mit einem Talker, eine unterstützt kommunizierende Person und ich biete jetzt an, dass ich im Kindergarten jede Woche mal vorbeikomme und da zu einer bestimmten Zeit Bilderbücher vorlese mit meinem Talker. Oder ich habe die Idee, ich würde gerne einen Stammtisch in der Kneipe nebenan gründen, wo ich zu verschiedenen Themen mich mit Leuten austauschen möchte. Da sind, glaube ich, 8 oder 9 Personen ausgebildet worden. Und es soll eben eine zweite Runde geben. Und es ist quasi so wie so ein bisschen so eine Selbstermächtigung. Nicht ich warte, dass die mich da holen, sondern ich versuche selber mir auszudenken, wo kann ich mir vorstellen, mit meinen Fähigkeiten mich einzubringen und sichtbar zu werden. Und ich hoffe, dass das noch viele Durchläufe gibt von diesem Projekt, weil ich glaube, das ist ja auch eine Möglichkeit.
Ich gehöre ja zu den Müttern, die ein bisschen darunter leiden. Also ich hätte gar kein Problem damit, dass Pelle vielmehr sagt, nein, das will ich nicht. Und wenn wir zusammen Politik machen, dann ist es immer wieder so, dass, ja, jetzt ist er ja eingeschlafen oder so. Aber es ist eben wirklich, weil er auch das anstrengend findet. Es bleibt aber natürlich so, nicht alle und können kommunizieren mit Unterstützerkommunikation. Also umso wichtiger, das wollte ich nochmal sagen, ist das Konsil, also dass man sich zusammentut, dass es unterschiedliche Stimmen gibt und man so auch wie bei der Zukunftsplanung immer wieder ein Unterstützerkreis ist, der auch die anderen entmachtet jeweils, so dass wir in der Mitte dann zu dem wirklichen Interesse kommen. Das halte ich für sehr wichtig, damit Menschen ihren eigenen Lebensweg gehen. Und ich möchte ermutigen dazu, Menschen mit komplexen Behinderungen Hobbys zuzutrauen, dass sie auch Dinge, die sie, also auch ein Mensch, der seine Beine nicht benutzt, liebt das Tanzen, sei es das zu schauen, aber auch selber vielleicht das mal auszuprobieren oder eben Politik machen oder andere Dinge. Also wir bieten zu wenig Hobbys an, sodass dann auch zu wenig solche Anknüpfungspunkte entstehen. Und das, was Beate gesagt hat, wir hatten neulich zusammen im Vorstand gehört von einem Lesezirkel, der sich trifft. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob inklusiv oder wie das genau aufgesetzt ist, aber dass man einfach sagt, auch Lesen zum Beispiel, auch Menschen, die nicht lesen können, sind sehr textaffin oder sehr sprachaffin. Und auch da gibt es Angebote, nur dann, wenn wir sie eben herantragen und ihnen das zutrauen. Und nochmal der dringende Appell, Eltern müssen irgendwann mal aufhören, die Sache zu bestimmen. Also die Ermutigung, also ich wohne heute nicht so, wie meine Mutter sich das vorgestellt hat und sie bestimmt auch nicht. Und das sollten eben Menschen mit komplexen Behinderungen auch nicht. Also die sollten auch die Möglichkeit haben, sich wohntechnisch an vielen Stellen zu emanzipieren.
Und wahrscheinlich nicht nur wohntechnisch.
Nein, also genau dieses, was Frau Bark gesagt hat mit der Sexualität, es ist wirklich wichtig, dass sie ausprobieren. Vielleicht interessiert es dann den Menschen gar nicht, aber dass man mal Erfahrungen macht und Nähe auch ausprobiert und dann dazu eben auch Aussagen treffen kann. Ich glaube, dann würde auch viel mehr Kommunikation darüber möglich sein.
Vielleicht noch ganz kurz zu dem anderen Punkt, den du gesagt hast, finde ich nämlich super wichtig, dass es um Hobbys, um Interessen geht, weil das ist ja auch eine Möglichkeit, über die jede von uns Freundschaften schließt. Sprich, ich singe gerne, dann gucke ich, wo gibt's denn hier vielleicht einen Chor, wenn ich irgendwo neu eingezogen bin, oder ich male gerne, ich interessiere mich für eine bestimmte Sportart oder was weiß ich, mir fällt jetzt gar nicht so viel ein, was es da alles gibt an Hobbys, weil es einfach so viele verschiedene Möglichkeiten gibt. Und darüber entwickeln sich ja auch oft Freundschaften. Und das wäre natürlich wirklich klasse. Auch da denke ich wieder so ein bisschen an den Sozialraum. Überall gibt es solche Dinge, dass man einfach über diese Angebote zusammenkommt und da auch eine Chance hat, in den besonderen Wohnformen, wo es vielleicht einen Gemeinschaftsraum noch gibt, der dafür genutzt werden kann, dann auch in Kontakt zu kommen.
Und darauf gibt es eben einen rechtlichen Anspruch. Also mit § 95 SGB 9, und der gilt auch in Bayern, ist es so, dass es dass Eingliederungshilfe nicht da stattfindet, wo man wohnt, sondern auch da, wo man den Bedarf hat. Und das kann eben auch im Sportverein sein. Die Schwierigkeit für die Sportvereine ist, dass sie dann womöglich zuständig sind für bestimmte Assistenzen oder das mitzuorganisieren. Und da versuchen die Ressorts, das noch von sich sehr stark fernzuhalten. Aber wenn wir es nicht nachfragen, dann wird sich da auch nichts ändern. Also insofern, es liegt in unserer Hand, da Entwicklungen anzutreiben.
Und da vielleicht ein Appell an all die KollegInnen hier, auch deren Gesichter ich gerade nicht sehen kann, aber da dürfen sie auch ruhig kreativ sein und auch eigene Interessen mal einbringen, von denen sie vielleicht sagen, sie glauben jetzt erstmal nicht, dass Menschen mit komplexer Behinderung da Freude dran haben. Ich habe da schon die spannendsten Dinge erlebt, die sich dann ergeben haben und aus denen auch Hobbys geworden sind. Von daher seien sie ruhig kreativ und bieten sie viel und abwechslungsreich an, weil davon Nein sagen kann man immer noch oder ablehnen kann im Prinzip jeder, aber ausprobieren schadet erstmal nicht.
Ich glaube, das ist tatsächlich ein sehr guter Tipp, weil ehrlich gesagt, die Dinge, für die ich mich persönlich interessiere, die kann ich auch besonders gut weitergeben. Das heißt, auch da zu nutzen, was man an unterschiedlichen Persönlichkeiten in den professionellen Umfeldern hat und da ein bisschen mehr zuzulassen, vielleicht auch solche Sachen mit einzubringen, ist sicher eine Möglichkeit. Und ich habe nur gedacht, ehrlich gesagt, glaube ich, im Erwachsenenalter sind Hobbys eine der hauptsächlichen Quellen, wo man neue Leute kennenlernt.
Total. Und nur die Ermutigung auch, und dann sitzt der Mensch mit komplexer Behinderung in dem Auto auf dem Weg zum Konzert und schreit. Und dann nicht zu sagen, der schreit jetzt wahrscheinlich, weil er gar nicht los will, und dann umzukehren und wieder nach Hause zu fahren, sondern zu sagen, vielleicht schreit er auch einfach, weil das für ihn so aufregend ist und er so stark in Spannung gerät, dass er das jetzt kaum aushalten kann, dass es endlich mal Freitagabends was anderes gibt als Schlafanzug. Also die Ermutigung, eine negative Reaktion ist nicht unbedingt eine solche.
Vielen Dank, Frau Stumpf. Ich finde, das war ein wunderbares Schlusswort der Ermunterung an uns alle in unserem eigenen Umfeld zu schauen und mutig zu sein und eben genau auch in den Sozialraum rauszugehen, in die Gemeinde. Ich erlebe oft auch, dass in den Gemeinden ein Interesse besteht. Die Kirche, Sportvereine, die wollen sich öffnen, die wollen barrierefrei sein. Die wissen oft einfach nicht wie, weil wenn man der Kontakthypothese folgt, die haben oft einfach noch keine Anknüpfungspunkte gehabt, die haben noch keine Erfahrungen diesbezüglich sammeln können, wollen das aber. Deshalb denke ich, müssen wir ihnen da vielleicht einfach auch ein bisschen die Hand reichen und mit Menschen mit komplexer Behinderung auch auf diese gegebenen Möglichkeiten vielleicht einfach zugehen. Und ja, das wäre doch schön, wenn uns das in Zukunft einfach auch besser gelänge im Interesse unserer Zielgruppe. Bleiben Sie uns wohlgesonnen und bis hoffentlich bald bei der Stiftung Leben vor.